Donner und Reuschel Mark Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Ja, mein Name ist Joachim Althoff. Ich freue mich, dass ich heute das Gespräch führen darf. Und natürlich begrüßen wir wieder Carsten Mumm, Chefvolkswirt Donner Reuschel. Moin nach Hamburg.
Hallo, guten Morgen Joachim. Freue mich dabei zu sein wieder.
Ja, dann lass uns doch mal heute auf die US-Präsidentschaftswahl schauen. Die nimmt ja jetzt deutlich Fahrt auf und ich würde vorschlagen, wir gucken nicht so genau über die wechselnden Tendenzen, ob jetzt Donald Trump oder Kamala Harris in den Umfragen vorne liegt, sondern aus ökonomischer Brille. Und das hattest du auch in deinem letzten Mumm Kompakt in dem Kommentar aufgefangen. Das fand ich extrem interessant, die Geldpolitik, denn beide Parteien, Republikaner wie auch Demokraten, haben durchaus immer wieder Kommentare, in denen sie die Unabhängigkeit der Fed, der Notenbank in den USA in Frage stellen. Sind das nur Gedankenspiele oder muss man nach der Wahl das wirklich ernst nehmen?
Ja, ich glaube, man muss solche Gedankenspiele, die es heute sind, tatsächlich aber trotzdem ernst nehmen. Es gibt einen ganz unterschiedlichen Umgang in Reihen der Demokraten und der Republikaner mit dem Thema. Donald Trump macht das ja ganz offen. Er hat das in seiner ersten Amtszeit schon mehr als offen gemacht, also sprich die Kritik ausgesprochen an der Fed und an der damaligen geldpolitischen Ausrichtung. Damals hat er immer kritisiert, dass die Zinsen zu hoch seien und die Fed durch diese hohen Zinsen die wirtschaftliche Dynamik abwirkt. Und er hat ganz offen damals auch den Fed-Chef Jerome Powell als unfähig bezeichnet und damals schon suggeriert sozusagen, dass man ihn besser absetzen sollte. Jetzt ist es so, dass Trump wieder ganz kritisch auf die Geldpolitik schaut und eher aber die andere Seite der Zinsentwicklung im Blick hat. Er befürchtet jetzt, dass die Fed noch vor der Wahl die Zinsen senken könnte und hält das dann eben für eine Unterstützung der Demokraten. Er hat ganz offen auch schon darauf hingewiesen, dass er wieder nicht einverstanden ist oder nach wie vor nicht einverstanden ist mit der geldpolitischen Ausrichtung in den USA, hat ganz offen auch schon gesagt, dass er im Kopf habe, Jerome Powell, den jetzigen Fed-Präsidenten, zu entlassen, wenn er Präsident werden würde. Und er fordert ein Mitspracherecht des Präsidenten bei geldpolitischen Entscheidungen. Und das ist natürlich schon wirklich in Anführungsstrichen harter Tobak, denn das würde die Unabhängigkeit der Notenbank, die bisher unumstößlich war, vor allen Dingen auch in den USA, in Frage stellen. Ganz spannend ist dann auch noch, Trump sagte jetzt vor kurzem in einem Interview, dass er also das deutlich bessere Bauchgefühl hätte, was die Zinsentscheidung angeht. Und darum geht es dann seiner Meinung nach im Endeffekt. Kamala Harris sagt das zurzeit ganz anders. Sie stellt sich ganz bewusst und ganz betont für die Unabhängigkeit der Notenbank und stellt damit eben einen Kontrapunkt im Vergleich zu Donald Trump. Aber man muss sagen, es gibt gerade in Reihen der Demokraten im linken Spektrum schon sehr, sehr lange Ideen, die mit der sogenannten Modern Monetary Theory zusammenhängen. Und das würde bedeuten, dass man die Notenbank eben nicht mehr unabhängig Geldpolitik machen lässt, sondern dass man die Notenbank direkt dem Finanzministerium unterstellt. Und damit kann man sagen, also sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern, es spielt diese Frage nach der Unabhängigkeit der Notenbank doch eine wichtige Rolle. Und ganz kurz vielleicht noch zum Hintergrund. Insbesondere geht es natürlich darum, dass wir in den USA eine massiv steigende Staatsverschuldung gesehen haben in den letzten Jahren. Heute sind es rund 35 Billionen US-Dollar, mit denen die US-Regierung in der Kreide steht. Das entspricht ungefähr 120% bezogen auf das BIP. Das ist im internationalen Vergleich schon eine recht hohe Verschuldung. Und das hat dann zusammen mit diesen massiven Haushaltsdefiziten der letzten Jahre, in diesem Jahr werden es wahrscheinlich 6,5% sein, dazu geführt, dass nicht mehr jede Ratingagentur die Top-Bonitätsnote für die US-Staatsschulden vergibt, dass das parteienunabhängige Congressional Budget Office warnt davor, dass die Schulden weiter steigen, weil das negative Effekte hätte. Ja, und insgesamt muss man sagen, ich glaube tatsächlich, dass die Unabhängigkeit der Notenbank zur Disposition steht, möglicherweise nicht nur in den USA in den kommenden Jahren, auch wenn das nicht offiziell der Fall ist oder mehr oder weniger offiziell, aber de facto ist es so.
Das ist natürlich eine ganz neue Diskussion, die noch gar nicht so richtig geführt wurde, wenn du sagst, auch in anderen Regionen. Da können wir sicherlich nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Aber nochmal jetzt zurück zu den USA, jetzt nach der Wahl. Wie siehst du das? Du hast Schulden schon angeführt, dass die Schuldenquote in den USA sehr hoch ist. Würde denn auch in den wenn jetzt die Demokraten zum Beispiel gewinnen, auch schuldenfinanzierte Ausgaben weiter steigen. Bei den Republikanern ist es ja oft so, dass Steuergeschenke versprochen werden, also die, was ja auch selber rauskommt, dass die Einnahmen sinken, dann auch die Schulden erhöht werden müssen. Siehst du das in den Wahlprogrammen, dass auch da das Geld in beiden Händen ausgegeben werden soll?
Ja, das kann man eins zu eins aus den Wahlprogrammen gar nicht so ablesen. Es gibt aber einige Indizien dafür. Also zum einen haben sowohl die Regierung Biden als auch die Regierung Trump, also die Vorgängerregierung Trump, sehr, sehr hohe Haushaltsdefizite gefahren. Also waren sehr, sehr stark ausgabenorientiert, um das mal so auszudrücken. Und viele dieser Programme, diese Ausgabenprogramme, die laufen ja nach wie vor, wie der Inflation Reduction Act beispielsweise, der wurde ja von der Regierung Biden beschlossen, aber beinhaltet Ausgaben, die in den kommenden Jahren immer noch kommen. Und beide Regierungen haben ja sehr stark versucht, auch eben die Wirtschaft anzukurbeln, sind sehr protektionistisch unterwegs gewesen. Und ich vermute einfach, dass unabhängig davon, wer jetzt neuer Präsident, / Präsidentin wird in den USA ab dem nächsten Jahr, dass sich an diesem grundlegenden Fokus auf Staatsausgaben erstmal wenig ändert. Es gibt im Detail in den Wahlprogrammen kleinere Unterschiede. Die Demokraten zum Beispiel fordern oder planen Steuererhöhungen für Unternehmen und vor allen Dingen für Besserverdienende, wollen aber auf der anderen Seite die Mitte- und Geringverdiener steuerlich entlasten. Das könnte sich möglicherweise mehr oder weniger ausgleichen. Auf Seiten der Republikaner gibt es wieder Steuersenkungspläne, wie auch schon vor dem oder bei der ersten Amtszeit Donald Trumps. Man möchte Einkommens- und Körperschaftssteuern senken, beziehungsweise die bisher seit einigen Jahren schon laufende Einkommensteuersenkung, die wird Ende 2025 auslaufen und der Plan der Republikaner ist, diese dann zu verlängern. Im Gegenzug planen die Republikaner höhere Zölle. Man möchte ja eben sehr stark auch über die Zollschiene protektionistisch vorgehen. Und das könnte dann kurzfristig betrachtet wiederum ein bisschen Geld in die Staatskasse spülen, würde aber längerfristig sicherlich dazu führen, dass insgesamt das Preisniveau steigt und dass die Wachstumsdynamik schwächer ausfällt. Also man kann insgesamt sagen, es gibt jetzt keine eindeutigen Sparpläne, weder von den Demokraten noch von den Republikanern, sondern man wird da eher die bisherige Schiene weiterfahren, das Haushaltsdefizit hochzuhalten und damit eben auch die Staatsverschuldung auszuweiten. Ein ganz wichtiger Kontext oder Punkt in diesem Kontext ist dann die Frage, nicht nur wer wird Präsident oder Präsidentin im November bei den Präsidentschaftswahlen, sondern auch, wie sehen die Mehrheitsverhältnisse im Kongress aus? Wenn wir einen Präsidenten oder eine Präsidentin haben mit einer Kongressmehrheit im Hintergrund, dann wird es sicherlich eher noch mal mehr Schulden geben, als wenn das nicht der Fall wäre.
Im jüngsten Marktbriefing hattest du ja schon festgestellt, dass die Konjunkturen in den USA wahrscheinlich stärker als abkühlt als zunächst erwartet. Das könnte ja sogar wieder positiv aufgenommen werden von den Kapitalmarktbeobachtern, weil das Raum für Zinssenkungen lassen könnte. Wie siehst du das? Sehen wir noch Zinssenkungen dieses Jahr von der Fed?
Ja, wir sehen jetzt die wirtschaftliche Abkühlung, wie du richtig gesagt hast, auf die wir aber ehrlicherweise seit einigen Quartalen schon gewartet haben. Die US-Konjunktur hat sich ja bis vor kurzem dadurch ausgezeichnet, dass sie, anders als es in vielen anderen Regionen der Welt war, immer noch überraschend stabil sich entwickelt hat. Und das lag daran, dass zwar die Zinsen deutlich gestiegen sind, das wirkt ja die Wirtschaft ab, aber parallel eben massive fiskalische Impulse die Wirtschaft noch unterstützt haben. Man kann insgesamt sagen, dass jetzt eben diese seit Quartalen erwartete Abkühlung kommt und das wird auch dazu führen, dass wir im Laufe des Jahres noch Zinssenkungen sehen von Seiten der US-Notenbank Fed. Man muss allerdings auch sagen, dass die Zinssenkungserwartungen sehr, sehr volatil sind, immer dann, wenn schwächere Makrodaten veröffentlicht werden, also eine tiefere Inflation zum Beispiel, dann gibt es stärkere Zinssenkungserwartungen. Zuletzt wurden von Marktseite 4 Leitzinssenkungen in diesem Jahr eingepreist. Das halte ich für ein bisschen überzogen. Ich halte es aber für realistisch, dass wir eine erste Leitzinssenkung im September sehen und insgesamt 3 Leitzinssenkungen im laufenden Jahr 2024. Und man muss damit auch sagen, die Fed möchte ja eigentlich gar nicht politisch agieren und möchte die Wahl nicht beeinflussen, aber sie wird es so oder so tun, denn wenn sie die Zinsen länger hochhält und damit das Wirtschaftswachstum etwas stärker abschwächt, dann hilft sie am Ende Donald Trump. Also das wäre ein negativer Punkt natürlich für die amtierende Regierung unter den Demokraten. Und wenn sie wiederum die Zinsen stärker senkt, weil die Inflation insgesamt schwächer verläuft, dann würde sie eher die Wahlchancen von Kamala Harris erhöhen. Das Problem aus demokratischer Sicht ist aber, dass die Wirtschaft, die bisher ja, wie eben schon gesagt, ausgesprochen gut gelaufen ist, bisher auch Joe Biden wenig geholfen hat. Also die Fed hat so oder so, ob sie will oder nicht, einen gewissen Einfluss auf die Wahl, auch wenn sie eben versucht oder ja, versucht zumindest keinen direkten Einfluss zu nehmen.
Zum Schluss noch ein Blick auf die Aktienmärkte. Wir hatten doch eine, ja zumindest eine kleine Korrektur bei Tech-Werten gehabt nach einem sehr, sehr starken Kursanstieg über die letzten 12 Monate. War das jetzt nur eine Pause in der KI-Horse, also den Aktiengewinnen, der hofften Gewinnen aufgrund von künstlicher Intelligenztechnologie? Oder war das schon ein Trendwechsel und die Anleger suchen wieder nach Sicherheit? Was sind so deine Signale?
Ja, ich glaube nicht, dass wir einen Trendwechsel sehen, was das Thema KI angeht. Das Problem in diesem ganzen Segment ist in meinen Augen, dass es enorme Wachstumsperspektiven gibt, die dahinter stecken, also alleine schon bei Ausrüstern und bei Entwicklern von Tools der künstlichen Intelligenz und im zweiten Schritt aber vor allen Dingen auch bei den Unternehmen, die eben dann diese Tools der künstlichen Intelligenz anwenden und in ihre Prozesse einbauen. Nur diese Wachstumsperspektiven, die sind eben sehr, sehr ungewiss. Also groß ja, aber in welchem Ausmaß genau die anfallen werden und wie schnell diese anfallen werden, das kann man nicht genau sagen. Und das führt natürlich dazu, dass an den Märkten immer wieder versucht wird, diese Wachstumsperspektiven einzupreisen. Und da ist man mal optimistischer und mal ein bisschen pessimistischer. Und entsprechend gibt es eben diese Kursschwankungen. Ich glaube, allgemein werden wir in den nächsten Jahren einen Megatrend haben, der Technologie heißt im Allgemeinen und künstliche Intelligenz im Speziellen. Also künstliche Intelligenz ist einfach in meinen Augen der Schlüsselfaktor, um die ganzen Herausforderungen, die wir zurzeit haben. Das fängt an beim Klimawandel, bei demografischen Entwicklungen, Lieferketten, Entwicklung etc. pp. Diese ganzen Punkte, die werden wir nicht ohne massive technologische Fortschritte in den Griff bekommen. Und damit ist das, glaube ich, ein Megatrend, der generell weiterläuft, aber sicherlich immer wieder auch mit gewissen Kursrückschlägen verbunden ist. Die unsicheren Konjunkturperspektiven verunsichern natürlich zurzeit auch den Gesamtmarkt. Aber wenn wir nach vorne schauen, dann gehen wir ja davon aus, dass die Zinsen sinken werden. Und wenn sich dann auch die Konjunkturperspektive wieder etwas aufhält, wir rechnen ja damit, dass wir in der Eurozone beginnend eigentlich ab sofort und perspektivisch auf das nächste Jahr betrachten, 2025 eine konjunkturelle Erholung sehen. Wir rechnen sowohl in den USA, wie eben gesagt, als auch in der Eurozone mit sinkenden Zinsen. Und das sollte dann die Märkte allgemein stabilisieren und vielleicht auch im Unterschied zu den bisher in den letzten 2-3 Jahren schon sehr gut gelaufenen Technologieunternehmen, die Unternehmen wieder ein bisschen nach vorne spielen können, die seit 2-3 Jahren sehr stark underperformed haben, also sprich Zykliker beispielsweise, Unternehmen aus der zweiten Reihe, die eher konjunktur- und eher zinssensitiv sind.
Ja, also sinkende Zinsen und der Beginn eines Konjunkturaufschwungs, das ist ja nicht der schlechteste Zeitpunkt für Aktienmärkte traditionell. Das ist doch ein schöner Ausblick. Ja, vielen Dank, Carsten. Dann bedanke mich für heute und wir hören uns in 2 Wochen wieder für den nächsten Mumm Kompakt. Danke, tschüss.
Sehr gern, vielen Dank an dich und ich freue mich aufs nächste Mal.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Markt Kompakt Team.